Hallo und guten Abend, liebe Hörer von Radio Lora. Wir begrüßen Sie herzlich zur letzten Sendung des Letztauschrings München in diesem Jahr. Übrigens wurde der Tauschring München 2018 25 Jahre alt.
Vor kurzem brachte das ZDF einen Film über einen sehr aktiven Tauschring, die Zeitbörse Königsbrunnen bei Augsburg, die ich für diese Sendung besucht habe. Eines der Projekte der Zeitbörse sind die Rikscha-Fahrten für die Bewohner eines Altenheims. Bevor wir zum Interview übergingen, wurde ich von Jürgen Müller trotz eisiger Kälte mit der Rikscha den Weg gefahren, der mit den Bewohnern des AWO-Heims normalerweise gefahren wird. Für mich war es die erste Rikscha-Fahrt meines Lebens und ich habe es sehr genossen. Unterwegs hielten wir ein paar Mal an, um die Permakulturgärten anzuschauen, die Sunjela Reuter mit viel Energie auf den Weg gebracht und angelegt hat, natürlich mit anderen zusammen. Wir werden im Interview noch mehr darüber erfahren. Nun geht es erstmal zur Rikscha-Fahrt. Nachdem der Jürgen mich also mit der Rikscha hierher gefahren hat zu den Gärten von Sunjela, Permakulturgärten, will Sunjela jetzt ein paar Worte dazu sagen.
Ja, herzlich willkommen im Kronengarten in Königsbrunn. Und der heißt deswegen Kronengarten, weil das Königsbrunner Stadtlogo besteht aus einer Krone, das drei Striche und drei Kreise obendrauf. Und wir haben die Hügelbeete, die Permakultur-Hügelbeete, genau im Stil dieser Krone gelegt, also drei Striche und oben drei Kreishügelbeete. Da steht jetzt ein Tipi drüber, da sind den ganzen Sommer über zahlreiche Bohnen gewachsen. Tomaten, Feldtomaten haben wir drunter angepflanzt, Basilikum, Schnittlauch, alles Mögliche ist da gewachsen.
Was ist jetzt auf diesen Beeten hier oben drauf, auf den wie nennt man die, Langbeete oder wie?
Auf die Hügelbeete.
Hügelbeete. Ist das Spinat oder?
Ja, genau, da haben wir jetzt, nachdem wir die ganzen Kartoffeln abgeerntet haben, im Spätsommer ganz zahlreich waren die und die haben wir noch gar nicht alle verputzen können. Da wurde dann gleich hinterher Spinat angesät bzw. angepflanzt und der ist jetzt in voller Ernte. Da kann man immer die äußeren großen Blätter abzwicken und von innen wächst er wieder neu nach. Und bis zur Hälfte des Beetes runter siehst du die Schrägstriche, die sind gesäte, eine Roggen-Wicken-Mischung. Die sind jetzt schon in ungefähr 10, 20 Zentimeter hoch und werden dann im Laufe des Winters stehen bleiben und im Frühling wahrscheinlich dann erst blühen. Da sind sie dann schon frühes Bienennahrung und die sind da zum Gründung der Hügelbeete und auch als Schutz für den Winter.
Und hier außenrum ist das Gras oder was?
Das sind die Roggenwicken.
Ach, das sind Roggenwicken hier.
Ja, genau.
Das sieht ja sehr dekorativ aus, finde ich. Auf allen drei. Gell, das sieht sehr dekorativ aus. Also echt schön.
Ja, die haben wir im Fischgratmuster angepflanzt.
Ja. Sehe ich, ja. Und unten, das sind Erdbeerpflanzen, oder?
Ganz unten sind jetzt nur noch die Erdbeerpflanzen, weil die Salate abgeerntet wurden. Und da wächst jetzt rundherum noch ein Kranz voller Feldsalat.
Ah ja, genau, das sieht man da. Ja, super.
Da ist auch jetzt
ein Aha, ich guck mal diese Beete hier an, die Kronenbeete. Und die werden jetzt als Komposthaufen benutzt, oder?
Nein, nicht? Die sind nur zugemulcht von den Pflanzen, die vorher da drauf gewachsen sind. Da haben wir den Mais gehabt auch, um diese Mischung zusammenzubekommen. Die alten Meiers haben die angepflanzt, also immer Mais. Und dann haben sie die Bohnen hochranken lassen und als Bodenbedeckung Kürbisse. Und wir haben als Bodenbedeckung haben wir Tomaten gehabt und Bohnenkraut, Schnittlauch und Basilikum.
Aha, ja toll. Und ist es theoretisch möglich, dass ich bei uns im Garten auch sowas mache? Vorne als Wall?
Unbedingt.
Gell?
Ja, das kann jeder in seinem Garten.
Wie ist es mit Schnecken? Weil wir haben mit Schnecken so arge Probleme, die immer alles wegfressen.
Ich würde da auf alle Fälle einen Schneckenzahn rumdumpen.
Schneckenzahn.
Da gibt es ja so Metalle, wo die quasi nach außen gebogen sind. Und da gehen die Schnecken dann nicht drüber. Beziehungsweise wenn sie hochklettern, klettern sie wieder ja nach außen weg. Weil das ist eigentlich ganz einfach, wenn ihr Holzschnitt habt oder sogar einen Baum, dann kann man den Stamm in die Mitte legen als Kern. Und dann ausfüllen mit Hackschnitzel, ganz arg verdichten, weil sonst bricht es später ein.
Ja, klar.
Und dann Pferdemist oder Kompost drüber und dann Humus.
Und so sehen die anderen Gärten auch aus.
Nein.
Nicht?
Jeder sieht ein bisschen anders
aus. Ah, toll. Ja, da müssen wir da noch hin, wenn es hier nicht zu kalt ist. Ich will nicht, dass du krank wirst.
Hör uns zu. Lora ist Radio für Kopf und Bauch.
Montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Sunjela ist nicht nur eine engagierte Permakulturgärtnerin und sehr aktiv in der Zeitbörse Königsbrunn, sondern sie ist auch Sängerin und hat eine wunderbare Stimme. Mein Lieblingslied kommt jetzt gleich von Sunjela und Oskar, Vivo Perley.
Hallo, ich bin Jürgen Müller, bin der erste Vorstand der Zeitbörse Königsbrunn. Wir sind 20 Jahre jetzt hier in Königsbrunn am Ort und machen alles, was uns Spaß macht und was im Groben mit dem Thema Tauschen zu tun hat. Zum Beispiel haben wir einen Seniorenfahrdienst angegliedert, bei dem Mitglieder eben Senioren in der Stadt fahren. Zum anderen haben wir dasselbe für unsere Rollstuhlfahrer auch. Da machen wir auch Fahrten eben für unsere Rollstuhlfahrer im Rahmen auch von der Zeitbörse. Dann haben wir eine Fahrradrikscha, eben jetzt hier mit Altenheim der Arbeiterwohlfahrt eben zusammen. Hier gibt es Leute der Zeitbörse, die eben jetzt hier in der Stadt die Senioren bewegen. Und unter anderem unterstützen wir eben auch das Permakulturprojekt Königsbrunn, mein Garten.
Was ein Projekt von Sunjela ist, erzählst du uns mal ein bisschen davon?
Also kennengelernt habe ich die Idee bei einem Vortrag von Karin Frank aus dem Chiemgau, den ich bei einem regionalen Tauschringtreffen gehört habe und das hat mir so gefallen, das Thema essbare Stadt. Habe mich dann informiert im Internet und habe gesehen, diese Bewegung gibt es weltweit. Und was mir so gefallen hat, war einfach, dass Bürger sich engagieren können in den Städten und dass man mit ökologischer Bewirtschaftung von Gärten einfach wunderschöne Gartenflächen in den Städten erschaffen kann, wo die Bürger sich beteiligen können, wo man dann auch tolle Ernten hervorbringt. Und da habe ich begonnen, da rumzudenken, ob ich das irgendwie in unsere Stadt bringen kann und habe das vor 1,5 Jahren hier gestartet, habe das in der Stadt vorgestellt, in der Politik, bei Vereinen, deren Themen, wo man schon eine gemeinsame Schnittfläche hat und das ist ganz gut angekommen, habe dann Interessenten die Themen vorgestellt und durfte das eben auch bei der Zeitbörse Königsbrunn vorstellen und fanden das total super und sie sind seither einer unserer größten Unterstützer und viele Mitglieder, die bei uns regelmäßig garteln, die kommen eben auch aus der Zeitbörse.
Und ihr vertreibt das Gemüse dann auch über die Zeitbörse?
Ja, und wir haben uns überlegt, wie können wir dieses tolle Projekt von Königsbrunn Mein Garten unterstützen und haben von unserem Spendenkonto für den tollen Einsatz, den die Gartler gemacht haben, eben Talente gegeben und es war sehr schön zu sehen, dass im Umkehrschluss, als dann die Ernten im Frühsommer eben parat standen mit Kartoffeln, Mangold, Kürbisse und was alles gekommen ist, auch zum Herbst hin noch. Da haben die Gartler dann in unseren Stammtisch eben ihr Gemüse gebracht und wir haben das nicht einfach nur angeboten, sondern wir haben es richtig versteigert und das hat für alle sehr viel Spaß gemacht und die Talente, die wir da wieder eingenommen haben, kommen dann gleich wieder auf Spendenkonto und somit haben wir da einen regen Austausch von Talenten, können einerseits unterstützen und andererseits sehen die anderen einfach, wie schön es ist, eben das eigene Obst und Gemüse dann auch wieder zu erwerben, das man selber auch angebaut hat.
Also man muss jetzt nicht ein Tauschring sein, um bei dir im Garten mitmachen zu können.
Na, also generell ist es einfach ein Stadtprojekt von der Stadt Königsbrunn, aber der Tauschring unterstützt uns halt in vielfacher Form, zum Beispiel auch insofern, dass sie uns kulinarisch weiterhelfen. Wenn wir gemeinsame Garteltage haben, also Garteltage, wo die Bürger Königsbrunns kommen können, da sind Kinder dabei, da sind ältere Leute dabei, also über 80 ist die älteste Dame, dann unterstützt uns die Zeitbörse und stellt uns da Biertische und Bänke zur Verfügung und wunderbares Essen. Also vom Kaffee angefangen bis Butterbrezen, bis Kuchen, Brotzeit, Gebratenes, sodass wir uns dann zwischendurch stärken können. Und das kommt eben von Mitgliedern der Zeitbörse. Die machen das zu Hause, bekommen den Warenwert zurückerstattet in Form von Euros und die Zeit, die sie da einbringen, in Form von Talenten.
Jetzt noch zu dem anderen Projekt, zu der Rikscha. Woher stammt die Idee?
Die Idee der Rikscha kommt ursprünglich aus Dänemark. Da ist es vor vielen Jahren jemandem aufgefallen, dass es viele Menschen im Altenheim gibt, die einfach nicht mehr so beweglich sind und die wunderschöne Radlausfahrten gerne hätten. Und daraufhin ist eine Rikscha entwickelt worden. Das Besondere ist dabei ist bei der Rikscha, dass die Menschen vorne sitzen und der Fahrer eben hinten auf seinem Fahrrad sitzt mit einem Elektroantrieb. Und diese Bewegung, die in Dänemark gestartet ist, ist mittlerweile eine weltweite Bewegung, heißt Radeln ohne Alter. Und das Das Motto heißt das Recht auf Wind in den Haaren. Und wir haben das Recht auf Wind in den Haaren unseren Senioren hier in Königsbrunn wieder ermöglicht. Und wir haben das Projekt in Deutschland, in Berlin besichtigt. Und es hat uns so gut gefallen, dass wir vor 2 Jahren eben das hier nach Königsbrunn gebracht haben. Und jetzt fahren wir schon die 2. Saison. Wir kommen mit 12 ehrenamtlichen Fahrern ja so circa auf 200 Fahrten im Moment im Jahr und fahren Montag bis Sonntag durch in den Sommermonaten auch. 10 Uhr und 15 Uhr sind die Startzeiten eben und wir packen da die Senioren ein und fahren besonders dann an den landschaftlichen Höhepunkten hier am Lech zum Beispiel, wo eben die Senioren aufgrund ihren kleinen Bewegungsradius nicht mehr rauskommen würden sonst.
Müssen die Senioren sich irgendwo voranmelden oder gibt es dann Gedränge oder müssen die warten, bis ihr von der vorhergehenden Fahrt zurück seid?
Es ist so, dass wir eben mit diesen Zeiten 10 Uhr und 15 Uhr so einen Rahmen vorgeben und die Senioren melden sich im Geschäftszimmer der Arbeiterwohlfahrt einfach an und die vermitteln uns sozusagen dann die einzelnen Senioren. Und ja, es ist doch so, dass wir manchmal gar nicht mitkommen, so viele Fahrten anbieten zu können, wie nachgefragt wird von den Senioren. Viele sind Wiederholungstäter oder Täterinnen, denen es einfach riesig Spaß macht, die unterschiedlichsten Touren mit uns zu fahren. Und auch im zweiten Jahr läuft sich das nicht tot, sondern im Gegenteil, es gibt dann immer mehr, die dann auch mitfahren wollen. Es kommen die Kinder teilweise von den Senioren, gerade am Wochenende, und machen mit Mama und Papa sozusagen dann eine Runde durch die Stadt mit der Rikscha.
Ich bin ja eben auch gefahren worden von dir und ich fand es auch ganz toll.
Angesichts des Rechtsrucks in der Gesellschaft, zunehmender sozialer Ungleichheit und einer immer monotoneren Medienlandschaft bleibt ein unabhängiges, demokratisches und nicht kommerzielles Radio wie LoRa München wichtig. Wir werden uns weiterhin gegen angstmachende Propaganda, gegen Krieg, gegen vermeintliche Sachzwänge der neoliberalen Globalisierung und gegen Rassismus und Rechtsextremismus stark machen. Dazu benötigen wir eure Unterstützung. Für LoRa war 2016 ein gutes Jahr. Wir haben viele neue Sendungen, Redaktionen und Aktive hinzugewonnen. Über 250 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie knapp 50 Vereine und Initiativen bemühen sich tagtäglich, kritische Gegenöffentlichkeit herzustellen. Auch finanziell sind wir auf einem guten Weg. Unsere Einnahmen werden in diesem Jahr sämtliche Ausgaben decken. Trotzdem knabbern wir noch immer, auch umzugsbedingt, an der finanziell schwierigen Situation der beiden Vorjahre, in denen wir insgesamt ein Minus von 7.592 Euro hatten. Deswegen bitte unterstützt den Sendebetrieb durch eine Spende an den LoRa Förderverein e.V. oder werdet Mitglied im LoRa Förderverein. Mehr Info unter www.lora924.de, www.lora924.de oder Telefon 089 480 28 51. 089 480 28 51.
Jetzt habt ihr ja noch weitere Projekte, zum Beispiel dieses Carsharing. Kannst du uns dazu was erzählen?
Gerne. Also wir haben vor 6 Jahren begonnen, auch Carsharing hier in der Zeitbörse anzubieten. Das bedeutet, es gibt einen eigenen Verein, der heißt Königsbrunner Autoteiler. Der hat mit 2 Fahrzeugen vor 6 Jahren begonnen. Jetzt hat er mittlerweile 8 Fahrzeuge. Und diese Fahrzeuge können die Zeitbörse-Mitglieder auch gegen Talente sich ausleihen. Und das ist das einzige Carsharing, das es in Deutschland gibt, wo man also praktisch komplett ohne Euro fahren kann. Man kann die komplette Zeit, die man ausleiht und auch die Kilometer 1:1 in Talente eben bezahlen. Und die Fahrzeuge sind alle Vollkaskoversichert dran und werden alle 14 Tage gereinigt, innen und außen. Somit hat man also auch immer die Garantie, tolles Auto eben zu haben. Und mit einer Zugangskarte kann man das Auto öffnen und Schlüssel befindet sich im Handschuhfach. Kann das Auto 24 Stunden, 7 Tage die Woche ausleihen, wann immer man es möchte. Und das Ganze eben auf Talente.
Wie viele Mitglieder habt ihr überhaupt in Königsbrunn?
Ja, also im Moment haben wir 290 Mitglieder mit steigender Tendenz. Wir haben im Moment so einen Mitgliedszuwachs von 30 bis 40 im Jahr eben mit dran und sind da schon sehr stolz, dass die 300er Marke jetzt langsam aber sicher auf uns wartet, dass wir sie knacken, weil wir auch in der Stadt viele Aktivitäten machen. Den Warentauschtag habe ich noch nicht erwähnt gehabt eben. Den haben wir im Frühjahr immer, den Warentauschtag, wo eben Bürger der Stadt Sachen abgeben können und Nachmittag kann sich jeder alles nehmen, alles kostenfrei. Und dadurch verstehen die Bürger dann immer mehr, was wir unter dem Begriff Tauschen auch verstehen. Und das schlägt sich natürlich auch in positiven Mitgliederzahlen dann nieder.
Und ihr backt ja auch noch Kuchen fürs Altenheim, oder? Hast du mir eben erzählt.
Genau, machen wir auch noch. Bedeutet, dass die Arbeiterwohlfahrt, bei der wir unsere Fahrradrikscha eben haben, die ist auch Mitglied bei uns geworden. Und bei uns können sich jetzt die Fahrer die Rikscha auch mal für private Fahrten ausleihen und bezahlen sozusagen diese Ausleihe mit Talenten. Und mit diesen Talenten holt sich die Arbeiterwohlfahrt zum Beispiel dann einfach Geburtstagskuchen, wenn die Bewohner da Geburtstag haben. Und somit sind wir also auch im Geburtstagskuchen-Austausch mit der Arbeiterwohlfahrt.
Toll, das klingt, als ob die Zeitbörse Königsbrunn überhaupt keine inaktiven Karteileichen hat, wie andere Tauschringe. So viele Aktivitäten, da müssen ja alle mitmachen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, auch Jüngere dabei?
Ja, wie bei allen Tauschringen haben wir natürlich das Problem, dass wir jetzt nicht ein Pool von 20-Jährigen sind, sondern unsere Altersgrenze ist schon auch deutlich bei, sage ich mal, jetzt einfach mal 50 plus. Dennoch merken wir durch unsere Aktivitäten, dass wir schon auch Menschen jetzt um die 30 immer mehr ansprechen, haben wir auch einige Mitglieder, die dann auch in den verschiedenen Projekten sich einfach immer mit einklinken. Wir machen ja auch Busreisen zum Beispiel, eben um einfach das Zusammensein, das Miteinander zu fördern. Zum Beispiel fahren wir jetzt zur Weihnachtsfeier nach Bad Hindelang. Der Bus ist schon wieder ausgebucht mit 50 Personen, geht relativ schnell bei uns und dann verbringen wir einen schönen Tag zusammen und da kommt man sich halt sehr viel näher und viele Tauschgeschäfte werden auch bei diesen Busreisen einfach vereinbart, weil man da viel enger zusammenplaudert, als wie es nur am Stammtisch eben wäre.
Und habt ihr irgendwie ein monatliches Treffen oder einen Treffpunkt, einen Café oder so, wo man eine regelmäßige Anlaufstelle hat oder ein Büro?
Also unser Büro ist eigentlich am Stammtisch immer. Wir treffen uns einmal im Monat, immer am ersten Dienstag. Und von diesen knapp 300 Mitgliedern kommen circa, ja, mittlerweile sind es 80 bis 90 Mitglieder, die jeden Stammtisch zu uns kommen. Da ist auch ein Tauschtisch, wie das von anderen eben auch so ist. Einmal in der Woche am Mittwoch haben wir ein Café eben jetzt, das wir selber bespielen, wo wir auch die Kuchen dazu backen und das in einem Generationenpark ist, wo Rollifahrer eben sind, wo Menschen auch sind, die wenig Geld haben und denen bieten wir mit Zeitbörse-Kuchen dann die Möglichkeit, hier einen schönen Nachmittag zu haben. Werden Spiele gespielt auch und dieses Café ist auch jetzt 5 Jahre alt schon geworden. Wir machen das seit 5 Jahren, jede Woche einmal machen wir das und ist auch ein Treffpunkt unserer Zeitbörse-Mitglieder eben jetzt geworden.
Gell? Also ein Mustertauschring.
Ja, das doch.
Doch, das sehe ich so. Also ich kenne ja keinen anderen Tauschring, wo so viel läuft. Ich meine, ich kenne mehr oder weniger Aktive und ganz Inaktive, aber so wie bei euch, das habe ich jetzt noch nie gehört. Ich glaube, ich ziehe nach Königsbrunn. Und dann helfe ich dir auch im Garten.
Wunderbar.
Also Gärtnerinnen okay. können immer gebraucht werden.
Ja, allerdings müsste mir jemand die einzelnen Pflanzensorten nahebringen. Immerhin habe ich schon Spinat kennengelernt jetzt.
Das ist kein Problem, weil wir machen ja gemeinsame Garteltage. Mhm. Meistens hat sich herausgestellt, dass es für die Leute am einfachsten ist, das machen wir samstags und da fangen wir um 10 Uhr an, humane Zeit für alle. Unsere jüngste Mitgartlerin, die war ein paar Monate alt, als sie gekommen ist, die war nämlich im Tragetuch von ihrer Mama. Die ist mittlerweile ein Jahr, die hat heute Geburtstag. Ach, Happy Birthday Gift. Und die heißt Gift, also Geschenk Gottes, aha, sozusagen. Aha. Und genau, und unsere Älteste, wie gesagt, ist über 80 und ich leite die Gartler immer an. Das heißt, die kommen an in der Früh um 10, da treffen wir uns mal und dann besprechen wir, was an dem Tag alles gemacht wird. Dann zeige ich vor, wie man die Pflanzen richtig einpflanzt. Wir haben da nämlich eine Kraterform, die wir auf den Hügelbeeten nutzen, sodass die Pflanze dann in einem kleinen Kraterbereich sozusagen ist, beziehungsweise Terrasse, sodass das Ganze nicht abrutscht und auch das Wasser dann zur Pflanze hin fließt und damit die gut wachsen kann. Und das muss man ja erstmal zeigen, weil das ist einfach eine neue Pflanzform, das kennt man noch nicht so, ja, außer in der Permakultur halt. Und es wird alles angeleitet und erklärt und man kann da einfach hingehen, wenn man Liebe zur Natur hat. Mhm. Wir haben jetzt auch 2 Jungs dazu bekommen, die sind 6 und 8 Jahre alt, die kommen auch regelmäßig mit ihrem Vater, also für jeden ist was dabei.
Habt ihr auch ganze Familien in der Zeit, Börs?
Ja, haben wir auch, wo Vater, Mutter und die Kinder dann mit dabei sind, sogar auch welche, wo Enkelkinder eben mit dabei sind. Also das mischt sich mittlerweile auch sehr gut. Durch das, dass wir sehr breit aufgestellt sind und viele, viele Aktivitäten haben, findet einfach jeder etwas, was er eben machen möchte. Und das ist uns eben das, was wichtig für uns jetzt ist, dass wir eben nicht das Einheitstauschen, Tausche Gartenarbeit gegen Kuchen machen. Das ist auch eine Basis und das ist auch wichtig. Aber eine Abwechslung ist unbedingt nötig und es würden nicht 80 bis 90 jeden ersten Dienstag im Monat zum Stammtisch kommen, wenn das nicht so wäre und wenn wir nicht da etwas mehr machen würden als andere.
Glaubst du oder glaubt ihr zwei, dass das alles so funktionieren würde ohne eure Power? Ohne eure Leitfiguren, eure beiden.
Ja, gut, das ist jetzt schwer zu sagen. Es braucht immer Leute, die vorangehen und die das auch vorleben, was sie machen und die auch den Einsatz eben bringen, an dem sich die anderen orientieren können. Und ich denke, das machen wir beide gern. Ich jetzt hier für den technischen Teil sozusagen, Sunjela eben mit ihrem Gartenprojekt, das auch einfach vorbildlich ist und das ja ein eigener Teil ist, das wir sehr gut unterstützen, aber das in sich selbst lebt und, denke ich, auch noch viel Potenzial hat, dass es größer wird in der Stadt eben mit dran und aber natürlich braucht es Leute, die anschieben, ohne denen geht nichts. Aber wir haben auch eine breite Unterstützerschicht eben von Leuten, die einzelne Aufgaben dann übernehmen und wir haben auch in der Zeitbösen Vorstadt mit 3 Personen eben, die das seit Jahren sehr zuverlässig leiten, wo man sich sehr drauf berufen kann und aber viele, viele, die so kleine Sachen eben jetzt wie Buchhaltung oder Plakate ausbringen oder ja zum Beispiel sich um die Software kümmern und so weiter und so fort. Also eine Unzahl von Tätigkeiten, die wir jetzt nicht im Vorstand gesammelt haben, sondern eben an einzelne Personen dann ausgegeben haben.
Okay, ich danke euch, das war super interessant und ich wünsche, dass es so weitergeht und dass ich noch viele Tauschringe euch als Vorbild nehme.
Gerne und kommt uns gerne besuchen in Königsbrunn. Es gibt immer Kaffee, Tee, Kuchen und ich zeige euch immer gerne unsere Gärten. Gerne auch, wenn ihr zu mehreren Leuten kommt, wir freuen uns.
Ja, wir können einen Ausflug daraus machen, ja? Gerne. Also wenn es mal wieder wärmer ist, gell?
Unbedingt,
ja. Ja, mit dem Rikscha-Fahrer.
Genau.
Ja, klar, gerne.
Seid herzlich willkommen.
Ja, danke schön.
Blick über den Tellerrand, Reisen auf Talentebasis, ein Reisebericht von Dorina Schlupper. Da Reisen eines meiner bevorzugten Hobbys und Frankreich eines meiner liebsten Reiseziele ist, habe ich mich besonders gefreut, als ich den französischen Reisetauschring entdeckte. Route des Selles, was gleichermaßen Salzstraße und Straße der Tauschringe heißt. Denn die Abkürzung SEL, S-E-L, steht für Système des Chances Locales. Route des Selles hat ca. 3000 Mitglieder, die ebenso viele Quartiere anbieten. Man muss, um dort Mitglied werden zu können, einem regionalen bzw. lokalen Tauschring angehören. Auf der Webseite www.route-des-selles.org kann man sich selbst als Mitglied anmelden, erhält dann eine Mitgliedsnummer und nach Zahlung von 7 € auch ein Reiseheft. In dieses Reiseheft wird jede Übernachtung eingetragen und am Ende des Jahres von der Correspondante, der Verbindungsfrau, abgerechnet. Die Verbindungsfrau für den Letztauschring München bin ich. Früher gab es einen gedruckten Katalog aller verfügbaren Quartiere. Inzwischen kann man die Übernachtungsmöglichkeiten nur noch über die Webseite recherchieren. Was mich an den Regeln von Route des Selles besonders fasziniert, jeder Gastgeber ist angehalten, am Abend der Ankunft des Übernachtungsgastes ein Essen aufzutischen und ihm, wenn immer möglich, eine Stadtführung angedeihen zu lassen. Die Quartiere variieren vom Stadtschloss über Landgüter bis hin zu engen Stadtwohnungen. Aber eines haben sie meistens gemeinsam: die Gastfreundlichkeit der Gastgeber. Natürlich gibt es auch dort schwarze Schafe unter den Teilnehmern, die kann man aber im Büro von Route des Selles melden für die sogenannte schwarze Liste. Unsere letzte Reise führte uns in die Provence, wobei wir einmal in Chalon-sur-Saône übernachtet haben. Das Quartier dort war das einzig Negative, was ich je bei Route des Selles erlebt habe. Wir bekamen die Gastgeberin nicht zu Gesicht. Der Schlüssel zu einem Kellerloch wurde uns von ihrem Sohn heruntergereicht und beim Anblick des Kellerzimmers wäre ich am liebsten wieder abgereist. Doch Humor ist, wenn man trotzdem lacht, und so hatten wir die ganze Nacht unseren Spaß mit der Doppelcampingliege, die immer wieder zusammenklappte und uns einfach abwarf. Das nächste Quartier, in dem wir eine ganze Woche blieben, war ein Glashaus mitten in einem einsamen Wald in der Karmarik. Damit die Hauskatze auch nachts ohne zu klingeln ins Haus konnte, stand die ganze Nacht die Haustür unten offen, was mir, daran nicht gewöhnt, erst einmal Albträume verursachte. Nachdem ich mich aber an die Fledermäuse, die zwischen den Stahlträgern wohnten, die nachtaktive Katze und die unerschütterlich fröhlichen, sagenhaft geduldigen Bewohner gewöhnt hatte, kam die immense Erholung von dem täglichen Stress in München. Gegessen wurde überwiegend draußen auf der Terrasse und es war für die Bewohner ganz selbstverständlich, uns mit zu ernähren, ohne Extrakosten in Euro, wie das deutsche Gastgeber immer verlangen. Auch Wasser und Strom wurden nicht berechnet, im Gegenteil wurde unser Angebot, dafür in Euro zu zahlen, entrüstet zurückgewiesen. Auf jeden Fall war der Aufenthalt in diesem ungewöhnlichen Haus und dieser wunderschönen Gegend ein richtig schöner Urlaub und eine gute Lektion in Gastfreundschaft.
Ganz heimlich, still und leise wurde der Letztauschring München 25 Jahre alt. Er wurde 1993 von Inge Klatzel und Lothar Meyer in Kirchheim bei München gegründet. Aus diesem Anlass hören wir nun Auszüge aus einem Interview mit Inge Klatzel und Lothar Meyer. Und heute haben wir Inge Klatzel und Lothar Meyer zu Besuch. Die beiden haben ursprünglich den Tauschring gegründet. Frau Klatzel, wie kamen Sie auf die Idee, einen Tauschring zu gründen?
Die Idee hat eigentlich ein guter Freund, Lothar Meyer, aus England mitgebracht. Wir haben ja schon seit 1977 die Einführung in unserem Haus Vorträge zu halten. Und ich habe Herrn Lothar Meyer gebeten, am 13.11.1993 uns in unserem Kreis zu erzählen, was bedeutet denn eigentlich Letz? Er kannte es von England und ich wusste, dass er es weiß, weil wir ihn ja vorher schon zu einem Vortrag eingeladen hatten über das Buch Ein System siegt sich zu Tode. Und da hat es natürlich gepasst, ein problematisches System. Was kann so einem problematischen System Abhilfe schaffen? Und da habe ich mir gedacht, möglichst viele Leute sollten von diesem Letz-Netz erfahren. Und zwar habe ich da eine Möglichkeit gesehen, nach den Informationen von Lothar Meyer, dass es eine Möglichkeit ist, dass erstens Leute mehr Kommunikation haben, zweitens sich unterstützen können in Arbeiten, und zwar jeder nach seinen Fähigkeiten, und andere können von diesen Fähigkeiten erfahren und die nützen, und dies alles läuft eben ab im Rahmen von gegenseitiger Hilfe, nicht von Geldbezahlung. Wir haben damals, also in München-Kirchheim war diese erste Veranstaltung, Information durch Herrn Meyer und dann zugleich eben auch Gründung, wer hat Lust mitzumachen. Ich habe hier da noch im Buch die Liste, wer alle da war. Und wir haben damals eben auch gleich beschlossen, es sollte jeder gleich viel bekommen, was er macht, und zwar für eine Stunde. Wir haben damals ausgemacht, eine Stunde ist der Wert eines Kirchheimers, weil es ja ein Kirchheim gegründet worden ist, und jeder konnte geben, was er wollte, ob Nachhilfestunden, Kuchen backen und so weiter. Aber ich denke, ich übergebe es jetzt eben an Lothar Meyer, der uns ja die Idee gebracht hat. Und in unserem Kreis hat das vom ersten Tag an gezündet, was Sie da an den Teilnehmern ja sehen können.
Ja, also auf diese erste Frage möchte ich auch gern eingehen. Vielleicht gleichzeitig das, was Sie hier als zweite Frage auch formuliert haben, nämlich was wir uns davon versprochen haben. Es waren da wahrscheinlich so vier Punkte im Vordergrund, und das erklärt sich aus der Situation. Wir waren damals eigentlich noch sehr viel politischer, also wir hatten auch Ideen, politische Ideen dahinter, gesellschaftliche Ideen, und da war mal als erstes die Regionalisierung ein ganz wichtiger Punkt. Die Globalisierung war zwar noch kein großes Schlagwort damals, aber man hat es schon überall gespürt. Und der Gedanke, dass wir eben nach Möglichkeit unseren Kommerz möglichst auf die Region zurückkonzentrieren sollten, der hat schon eine große Rolle gespielt. Und das Zweite war natürlich der Gedanke, weg von dieser Anonymität des Marktes, dass Dafür erschien Letz, also so ein Tauschen unter Nachbarn, unter Freunden oder Leuten im Stadtviertel, ideal geeignet, weil man macht was für jemand, den man kennt. Und dann ein dritter Punkt, weg vom Konsum als Lebensstil, als Lebensform, als Gesellschaftsform. Also das hat auch bei diesem Buch, das die Inge Glatzel gerade erwähnt hat, für mich eine ganz große Rolle gespielt. Also es war eine Kritik der kapitalistischen Marktwirtschaft und der Konsum und auch der Konsument als Schrumpfform sozusagen des Menschen spielte dabei eine ganz große Rolle. Das heißt also nicht, dass wir in Zukunft nichts mehr verbrauchen würden, sondern wir würden eben versuchen, das, was wir brauchen, nicht über den Markt zu bekommen, sondern so weit wie möglich halt von Leuten, die wir kennen, von Nachbarn, von Freunden, von weiteren Bekannten. Ich habe damals zum Beispiel auch, also um dieses selbstständige Autarke zu betonen, außerdem mache ich das gern, ich habe zum Beispiel einen Fahrradanhänger, so einen Kinderanhänger gebaut für ein Letz-Mitglied oder eine Familie, die eben das auch in Talenten bezahlt haben, und ich habe das aus alten Fahrradteilen gemacht. Also es war so nicht auf meinen Mist gewachsen, weil ich kannte ganz gut die englische alternative Szene, die amerikanische, und da gab es zig Handbücher für solche Dinge, wie man aus einem Fahrrad ein Windrad macht oder sonst irgendwas. Ja, das war also diese Geschichte, die Kritik und das Leben gewissermaßen weg von dieser Konsumsucht, von diesem Konsumlebensstil. Und als Fernziel sozusagen, als ein Ideal stand uns dabei auch so vor Augen, die Subsistenz. Subsistenz ist heute, glaube ich, ein Begriff, den kein Mensch mehr kennt, aber wir haben damals ziemlich viel darüber geredet. Subsistenz eben in dem Sinn, dass ein Mensch eigentlich in der Lage sein müsste, mit seinen Händen und mit seinem Gehirn sich selbst zu versorgen, und dass er nicht angewiesen sein sollte auf so eine gigantische, anonyme Organisation, in der alles Mögliche, Üble passiert, mit seiner Hilfe sozusagen, was er nicht kontrollieren kann. Und Subsistenz war natürlich ein Fernziel, ein Ideal. Wir haben uns nicht eingebildet, dass wir das mit Letz erreichen können, aber Letz als eine Art Vorübung dafür, das haben wir schon sehr stark im Sinn gehabt. Also wir haben damals auch hier in der Seidelvilla, die Seidelvilla ist auch aus diesem Klima damals entstanden, hatten wir zum Beispiel Marianne Gronemeyer eingeladen, die also eine ganz wichtige Autorin in Deutschland ist für diese Frage Subsistenz. Oder Ivan Illich war auch mal hier, der ja das ganz pointiert alles formuliert hat. Ja, das waren so die wichtigsten Punkte, die ich zu diesen beiden ersten Fragen hatte. Ja.
Wie viele Interessierte kamen denn zur Gründungsveranstaltung, und welche Art von Berufen waren da vertreten damals?
Also wenn ich nachschaue in unserem Buch, da waren es 51 Leute, die da waren und sich den Vortrag angehört haben und gesagt, okay, wir können es uns vorstellen, mitzuarbeiten. Die Berufe waren allerdings breit gestreut. Das ging von Lehrern über Handwerksmeister, über Politiker, dann Ärzte, Rechtsanwälte, Heilpraktiker, Krankenschwestern, Sozialassistentinnen, ich schaue eben gerade auf der Liste nach, ich schaue mir die Namen an, Steuerberater, Architekt. Wenn wir diese Liste anhören, dann ist es natürlich klar, dass da ein Kreis angesprochen war, dem es einerseits um die Weiterverbreitung der Ideen ging und wo der finanzielle Bedarf nicht so groß war. Aber uns war damals bei der Gründung allen bewusst, wir wollen natürlich sehr gerne werben, um Personen anzusprechen, die mehr die Unterstützung brauchen als der genannte Gründerkreis. Und ich denke, wenn ich so jetzt höre von Ihnen, wie gut sich's entwickelt hat, dass es schon 1500 Mitglieder in München nur gibt und Sie haben ja noch andere Kreise auch gegründet, da weiß ich eben jetzt auch, dass viele dabei sind, für die es eine echte finanzielle Entlastung ist. Also Leute, die eben einerseits in Hartz IV sind und andererseits Teilzeit arbeiten und sagen, sie können dringend brauchen, dass sie ihre Kraft einsetzen, um dafür etwas anderes zu bekommen. Und ich denke, was ich von Ihnen höre, ich bin ja selbst jetzt nicht mehr dabei, hat sich in die Richtung entwickelt. Aber das können Sie mehr sagen, wie jetzt die Teilnehmerzahl, die Population ist.
Es sind nicht ganz so viele Hartz-IV-Empfänger dabei, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber die, die dabei sind, gewinnen durch ihre Tätigkeit im Tauschring, durch Tauschen und dadurch, dass ihre Leistung gefragt ist, auch wieder Selbstbewusstsein. Das geht ja oft verloren, wenn die Arbeitskraft oder die Arbeitsleistung nicht mehr gefragt ist auf dem ersten Arbeitsmarkt. Also ich finde das auch eine ganz gute Chance für Arbeitslose und hätte eigentlich auch noch gern, dass wir mehr davon in den Tauschring bekommen.
Also das ist ein Punkt, der uns doch ziemlich beschäftigt hat damals. Wir haben sogar eine Gruppe gegründet in Pasing, die speziell an ein Arbeitslosenzentrum angeschlossen war, um Entschuldigung, möglichst viele Arbeitslose auch dafür zu interessieren. Und es hat nicht funktioniert. Also das ist eine Hürde, die offenbar sehr, sehr schwer zu kriegen ist. Es könnte natürlich sein, heute unter den veränderten Umständen, dass auch Leute im Grunde genommen, die vorher eine ganz bürgerliche Existenz hatten, irgendwie in Not geraten oder jetzt eben eine sehr geringe Rente haben, so, dass die heute mehr darauf ansprechbar wären.
Ich denke, so ist es. Und die klassischen Sozialhilfeempfänger, die schon generationenlang Sozialhilfe empfangen, die engagieren sich nicht sozial. Nee, die haben nicht die Initiative oder auch nicht das Selbstvertrauen. Oder ja, ich denke, da liegt der Hund begraben, mehr oder weniger. Wie haben Sie denn damals die Werbetrommel gerührt für den Tauschring? Auch über Hörensagen, über Bekannte oder haben Sie auch Medien genutzt, um den Tauschring bekannt zu machen? Damals hieß es ja nicht Tauschring, sondern Sie haben als Tauschnetz angefangen. Heute gibt es ja zwei in München und das Tauschnetz ist der eine Teil, der Tauschring ist der andere. Aber wie haben Sie denn damals neue Mitglieder gewonnen?
Ja, also Tauschring oder Tauschnetz, für mich ist das äquivalent als Begriff. Auch wenn wir es damals Tauschnetz genannt haben, spielt ja keine Rolle. Wir haben damals, also Medien haben wir gar keine genutzt. Wir hatten ja kein Geld, um Anzeigen zu bezahlen. Und wir haben noch so weit wie möglich versucht, Geldausgaben auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. Das heißt auch, dass wir dann diese Informationsveranstaltungen, davon haben wir viele gemacht am Anfang, dass wir die immer versucht haben, zum Beispiel in der Seidelvilla oder in Gemeindehäusern von Vereinen. Also da sind wir eigentlich sehr oft eben kostenlos davongekommen. Ja, wir haben Informationsabende gemacht und wie wir die Leute überhaupt dahin gebracht haben, das war zum Teil auch wiederum über Gemeinden, weil das dann bei denen am schwarzen Brett hing. Also wir haben uns da auch weitgehend auf das darauf verlassen, dass sich das rumspricht. Und es war auch so, dass das also wirklich angefangen hat zu expandieren.
Haben Sie den Überblick, wie viele von den Gründungsmitgliedern heute noch dabei sind in München?
Nein, kein. Wir nicht. Vielleicht direkt persönlich kennen wir jetzt drei, ne? Ach so, ja. ja, von denen wir es wissen. Das heißt aber nicht, dass es nur drei sind. Wir kennen es halt, aber...
Ja, das wäre vielleicht mal interessant.
Wie wurde der Tauschring verwaltet? Hatten Sie da Hilfsmittel, vielleicht Computerprogramme oder wie wurde das gemacht?
Naja, das, also Computer gab es zwar damals schon, aber das war alles noch sehr in den Kinderschuhen. Also der PC war noch kein Allgemeingut. Und deswegen haben wir am Anfang auch gar nicht versucht, das in dieser Weise zu zentralisieren. Wir haben allerdings unsere Verwaltung, also die Verwaltung der Konten, die haben wir schon über einen PC gemacht. Und zwar hatte ich ein Programm aus England mitgebracht, ein relativ einfaches Softwareprogramm. Es war allerdings auch sehr umständlich, aber damit konnte man auch die Marktzeitung drucken, die Inge vor sich hat. Die ist, ja, also die ist nicht in dem Sinn, in ihrer Form auf unser Mist gewachsen, sondern die ist aus diesem Softwareprogramm entstanden, das wir damals, das ich mitgebracht hatte aus England.
War das das PC-Letz?
PC-Letz, ich weiß es nicht mehr. Also ich weiß nur noch, dass wir Gott sei Dank einen Freund hatten, Michael Harris, der sich mit Computern gut auskannte und der hat am Anfang da sehr viel reingesteckt, um das also an unsere Verhältnisse anzupassen und um die Verwaltung zu machen. Ich hatte erst angefangen mit ein paar Excel-Tabellen und das war natürlich alles vollkommen unbefriedigend.
Wenn Sie heute schauen, was aus Tauschringen geworden ist, ich sage jetzt mal bundesweit, nicht nur hier in München, was ist Ihr Eindruck? Was ist von Ihren damaligen Zielvorstellungen geblieben? Was ist vielleicht hinzugekommen oder was ist unerfüllt geblieben?
Also ich kann dazu eigentlich gar nicht sagen, weil ich nicht mehr in dem Letz-Betrieb drin bin. Ich kenne jetzt also niemand mehr und habe also wirklich überhaupt keine Ahnung, wie sich es entwickelt hat. Ich weiß nur, dass es sich also quantitativ wohl gut entwickelt hat, aber sonst weiß ich nichts darüber.
Wollen Sie uns Ihre Gründe nennen, warum Sie den Tauschring, den Sie ja gegründet haben, verlassen haben?
Also ich bin weggezogen von München an den Ammersee und da, also in dem Ort, wo ich dann gewohnt habe, gab es keine Letzgruppe. Ich hätte die erst auch wieder aufziehen müssen und dazu war ich dann zu bequem und das fehlte mir die Zeit.
Bei der Gründung der, dieser Letztauschnetz-Initiative in München spielten dort auch Überlegungen in Bezug auf das Geldsystem, in Bezug auf Geldkritik oder Geldreform eine Rolle?
Also uns ging es eben wirklich darum, zu sagen, wir wollen dieses, wir wollen die Leistungen gleich sehen, ob jemand eine akademische Bildung hat, handwerkliche Bildung. Das Wichtige war die Herzensbildung, dass jemand gesagt hat, ich will das gerne machen und wenn ich dorthin gehe, ich mag Freundlichkeit geben, ich mag Freundlichkeit bekommen. Um das ging es uns und von daher war es auch so, eine Stunde ist gleich eine Stunde, das ist ja sicher heute noch ganz genauso. Also und wenn das da war, eine Stunde Kirchheimer, ob das Friseurarbeit war oder Kuchenbacken oder Kinderbetreuung oder Gartenarbeit oder Nachhilfestunden, es war eben eine Stunde, eine Stunde. Diese Kritik des Geldsystems ist ja eine ganz andere Richtung. Ja. Sie werden alle dieses Wörgl-Programm noch kennen und wir haben uns schon überlegt, ja, kann es da Probleme geben, zum Beispiel, ja, das Geld ist nicht versteuert, man hilft sich. Andererseits haben wir, also ich damals die Meinung vertreten, helfen muss man eigentlich nicht versteuern. Helfen kann man nicht viel genug. Und es ist auch so unsere Auffassung, wenn es jetzt in München mehr gibt, Tauschring und Tauschnetze und in Freising und in Freiburg und überall, es kann gar nicht viel genug geben. Also es wäre schön, wenn Sie durch Ihre Sendung jetzt noch einige Gruppierungen anregen könnten. Denn ich finde, dem helfen kann man sich keine Konkurrenz machen, helfen kann man nicht viel genug. Ja.
Ja, neben dem Helfen ist unser Beweggrund auch, von dem zinsgesteuerten Banksystem wegzukommen, weil die Zinsen uns ja alle ziemlich zu schaffen machen. Und ja, in der Richtung betreibe ich zum Beispiel auch überregionale Vernetzung von Tauschringen. Ja.
Selbstverständlich ist das also ein Gedanke, den man im Hintergrund hat, wenn man ein bisschen weiter denkt. Und es war auch damals, gab es sehr, sehr viele Diskussionen, eben gerade auch über Gesell und über Geld mit Umlaufsicherung, also Geld ohne Zins, Geld mit Umlaufsicherung. Und es gab auch Netzmitglieder und andere darüber hinaus, die sich da sehr intensiv mit beschäftigt haben und auch sich Hoffnungen gemacht haben, dass man auf diese Weise das Geldsystem oder das Bankensystem irgendwie aushebeln konnte. Aber also diese Illusion habe ich jedenfalls ziemlich schnell aufgegeben.
Wir wollen das Eurosystem auch nicht aushebeln, sondern nur sehen den Tauschring und die Talente, unsere Währung nur als Ergänzung, um vielen Sachen möglich zu machen, die sie sich mit Euro nicht mehr leisten können. Ich meine, das geht sogar mir so und ich habe eigentlich einen ganz guten Beruf, dass ich mir viele Sachen gar nicht mehr leisten kann auf dem Euromarkt. Was würden Sie denn aus heutiger Sicht anders machen, wenn Sie zurückschauen auf die Tauschringgründung und die ersten Jahre? War das alles so? Würden Sie es heute wieder so machen? Oder?
Ja, also ich sehe eigentlich keinen Grund, da irgendwas zu ändern. Es hat sich ja eben das Kind gut entwickelt. Warum soll man sich dann Gedanken noch nachträglich machen über seine Erziehung?
Die Bewegung läuft ja weiter und an vielen Orten weiter. Was würden Sie aus Ihrer Perspektive den jetzigen Organisatoren und den jetzigen Tauschringen mit auf den Weg geben wollen, wie sie ihre Tauschringe weiterentwickeln, wie sie in welche Richtung sich das Ganze entwickeln soll? Haben Sie Anregungen, haben Sie Vorschläge?
Also ich denke, es sollten diejenigen, die sich interessieren, die weitermachen wollen, mal vor allem zur Gemeinde gehen, zur eigenen Gemeinde und sagen, wir wollen das machen. Bitte schreibt unsere erste Sitzung im Gemeindeblatt aus und gebt unsere Intentionen mit ins Gemeindeblatt, denke ich. Und an vielen Orten gibt es ja auch noch Kirchenblätter. Man sollte auch die Kirchen gewinnen, dass sie es verkünden von ihren Kanzeln und weitersagen. Denn ich glaube, es ist einfach so eine Basisorganisation, die wir jetzt brauchen und sicher in 20 Jahren noch mehr. Man muss nicht nur an die Mini-Renten denken und an die Mini-Jobs, ja. Man muss auch daran denken, dass es immer mehr ältere Leute gibt, immer weniger Jüngere, die Zeit haben zur Pflege. Und wir Eltern, wir brauchen uns einfach. Und darum wäre es natürlich wunderbar, sowas zu verbreiten. Sie kennen ja das Thema auch Zeitbank, das ist ja auch so ein Ansatz und der scheint anscheinend in Deutschland recht schwer zu klappen und darum denke ich, ist der Tauschring der bessere Ansatz oder Tauschring, Tauschnetz oder Letz der bessere Ansatz.
Also es war für mich auch jetzt wirklich sehr interessant, wieder mal an Letz erinnert zu werden und da nochmal in Berührung zu kommen. Und manches taucht jetzt eben auch den Gedanken wieder auf, zum Beispiel, dass wir damals oft so ein bisschen enttäuscht waren, dass nicht mehr Leute kommen und da mitmachen oder dass die mitmachen oder sich als Mitglieder eingeschrieben haben, im Grunde genommen das System kaum nutzen. Und wir haben uns das immer so erklärt, dass die Leute es einfach nicht nötig haben. Und so war es auch. Also vor allen Dingen auch, weil die Teilnehmer eben zum großen Teil aus, sagen wir, guten Verhältnissen kamen und das eher aus Idealismus dann gemacht haben. Und wir haben dann auch uns so Gedanken darüber gemacht, dass es vielleicht so eine Vorübung sein könnte für schlechtere Zeiten, wenn die mal kommen. Und es ist zwar jetzt keine erfreuliche Nachricht, aber das ist anscheinend tatsächlich so, dass eben jetzt mit der Verschlechterung der Verhältnisse und der wieder wachsenden Armut vor allen Dingen eben sowas gerade zur rechten Zeit kommt, auch wenn es 10 Jahre oder 20 Jahre danach ist. Und ich habe übrigens auch eine Anfrage bekommen von einer Bekannten in Spanien, die mich gebeten hat, ihr alles überletzt zu schicken, was ich habe. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, weil da ist ja die Situation schon wesentlich schlimmer als bei uns. Und ich kann mir vorstellen, dass das dort also sehr, sehr willkommen sein könnte.
Die Tauschring-Idee gilt als antizyklisch von ihrer Wirkung auf die Lebenssituation der Menschen und von ihrer Bedeutung her im Boom- und Bust-Zyklus der Wirtschaft. Das heißt, in Argentinien beispielsweise hat das Tauschen in dem Moment eine Riesenbedeutung erreicht, wo das offizielle Zahlungsmittel eingefroren war, wo man von der Bank nichts mehr bekam von seinem Konto, selbst wenn man etwas besaß. Und es hat wieder nachgelassen, die Tauschintensität, in dem Moment, wo sich das Wirtschaftssystem wieder normalisiert hat. Gleiches kann natürlich auch in Spanien passieren. Gibt es andere Zukunftsszenarien, die Sie im Zusammenhang mit Letz, also jetzt mal von der antizyklischen Wirkung abgesehen, im Auge haben oder wo Sie sich vorstellen können, dass sich die Sache weiterentwickelt? Veränderung der Lebenskultur, der Lebensumstände, neues Miteinander.
Das wäre das Stichwort. Ich denke mir, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, je mehr Menschen und auch junge Menschen gebunden sind im Blick auf den PC, einfach Stunden und tagelang nur einen PC sehen, könnte es sein, dass es ein Anreiz wird, in der Letztentwicklung, dass das Bedürfnis wächst, ich möchte auch wieder andere Menschen sehen. Und da ist natürlich, denke ich, auch Letzt eine gute Basis, weil man sich ja nicht nur trifft zum Smalltalk. Erstens in den Sitzungen werden Dinge besprochen, was die Gesellschaft, was wir brauchen. Und zweitens, Letzt ist ja immer ein direkter Austausch von Mensch zu Mensch. Ja, in der meistens, ja, Nachhilfestunden gibt man nicht über PC.
Wir danken Inge Klatzel und Lothar Meyer für das sehr interessante Gespräch.
Und ich möchte noch einen zweiten Dank oben drauf legen. Wir alle in München, die im Tauschring organisiert sind, profitieren immer noch sehr von Ihrer damaligen Initiative und wir rechnen Ihnen das ganz hoch an und möchten uns hier nochmal ganz herzlich dafür bedanken.
Und nun kommen zum Schluss der Sendung noch einige wichtige Termine. Donnerstag, 20.12.18, Stadtteiltreffen im SHZ in der Westendstraße 68 ab 19 Uhr. Sonntag, 6.01.2019, Frühstückstreffen im Café Wildwuchs in der Leon-Roth-Straße 19 von 11 bis 14 Uhr. Dies war unsere letzte Sendung im Jahr 2018. Wir hören uns wieder im Februar 2019. Wir wünschen allen Hörern ein fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Start ins nächste Jahr. Für heute verabschieden sich Dorina, Lutz und Sabine.